Ja, jetzt habe ich Sascha Lange zu Gast im Gespräch, denn soeben ist ja das Buch Our Darkness, Gruftis und Wafer in der DDR erschienen im Tierverlag. Dem Anlass angemessen mit schön vielen beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotografien, allerdings sind auch Farbfotos mit drin, zum Beispiel von der Bravo. Ihr habt für das Buch viele Gespräche geführt, aber wahrscheinlich habt ihr auch auf eigene Erfahrungen und Erinnerungen zurückgegriffen. Was haben euch die Wafer von damals erzählt? Wie ist die Faszination für so düstere Musik in die DDR gelangt?
Ja, also die Einsteigermusik war eigentlich für die Leute die Musik, die so um 1983, 84 so im Westradio lief. Also man ist eigentlich so mit dieser, ja eigentlich mit diesem damals, mit diesem sogenannten New Pop, also so Eurythmics, Frankie Goes to Hollywood, Bronski Beat, dann kam ja auch schon Depeche Mode im Radio. Also mit solcher Musik ist man aufgewachsen, noch als Kind in der Schuldisco. Und diese Musik hatte ja auch schon so ein bisschen so was Melancholisches. Das war ja nicht jetzt nur so Friede, Freude, Eierkuchenmusik, wie dann später irgendwie in den späten 80ern Kylie Minogue oder diese Sachen. Und das hat die Leute, glaube ich, schon so ein bisschen vorgeprägt. Und dann hat man dann so mit so 14, 15, 16 dann festgestellt, dass man eben nicht so auf diese fröhliche Musik oder auf so Sachen so wie Michael Jackson oder sowas stand, sondern eben mehr so ein bisschen so was Introvertiertes, was Melancholisches, was Düsteres. Und da passte eben dann zum Beispiel The Cure ziemlich gut dazu.
Wie bist du denn persönlich zu deinen ersten Platten und vielleicht auch Kassetten gekommen, vielleicht auch darüber, dass man Sachen im Radio aufgenommen hat?
Ja, also das war ja in der DDR ungleich schwieriger als im Westen, denn im Westen konnte man diese Platten ja in jedem gut sortierten Plattengeschäft mindestens anhören und wenn man genug Taschengeld hatte, auch einfach kaufen. Und in der DDR war das wesentlich schwieriger, das heißt also, man brauchte ein gutes Netzwerk in der Schule, im Freundeskreis, wo man rumfragte, hast du die und die Platte irgendwo wenigstens auf Kassette, dass man die sich überspielen kann. Und das, da war sehr viel Aktivität gefragt. Und das waren dann auch wirklich so die unterschiedlichsten Quellen. Also ich hatte dann mal das große Glück, dass ich mal aus dem Westen die Beschmutplatte gekriegt habe. Und dann wiederum gab es ja in Leipzig das polnische Kultur- und Informationszentrum und die wiederum verkauften polnische Lizenzplatten von westlichen Platten, so aus Großbritannien. Und da war zum Beispiel mal vom 4ED-Label 1987, 88 gab es dann dort plötzlich eine Sampler-LP zu kaufen, Lonely as an Eyesore. Und da hatte man dann plötzlich mitten in Leipzig, in der tiefsten DDR, eine hammercoole Platte gekauft.
Sensationell, mit polnisch übersetzten Songtiteln wahrscheinlich.
Ja.
Nee. Ja, ein Thema bei der Buchpräsentation im UT Konwitz war ja auch die Abgrenzung der Begriffe und aus differenzierten subkulturellen Szenen und viele Bands, die sich dann auch so im DDR-Underground gegründet haben, wie Sando zum Beispiel in Cottbus oder Die Zucht, später Die Art in Leipzig oder Rosengarten in Salzwedel, die hätten sich selber ja vielleicht gar nicht so eindeutig unter diesen Begriffen New Wave, Wave oder Gruft einsortieren lassen. Habt ihr auch versucht nachzuvollziehen, wie man aus diesem Blick nach Westen dann auch selber in der DDR so eine Musik machen konnte?
Ja, also was auffällig war, ist, dass wir so von zwei Generationen sprechen müssen. Also die eine Generation, das sind also quasi die dann wirklich so ab 86, 87 Gruftis und Wafer in der DDR waren, das sind Leute, die um 1970 geboren sind. Die Leute, die dann diese Musik gemacht haben, die man dann so unter dem Begriff die anderen Bands zusammengefasst hat, das sind oftmals Leute, die so 5 Jahre älter waren, die so um 1965 geboren wurden. Und das sind Leute, die haben schon so 1980 Punk und New Wave aus dem Westradio mitgekriegt. Und das hatte natürlich in der DDR alles immer wesentlich länger gedauert, bis man dann mal passende Instrumente hatte, um irgendwie eine Band zu gründen. Dann hat ja noch der Armeedienst viele Bands auch immer wieder zerschlagen, weil dann irgendwelche Musiker dann für 1,5 Jahre dort zur NVA mussten. Und nichtsdestotrotz haben gerade diese ältere Generation dann schon so ab Anfang der 80er Jahre angefangen Musik zu machen und die wurde ja dann durch DT64 bekannter, als dann DT64 1986 täglich 11 Stunden sendete, dann ab Dezember 87 täglich 20 Stunden. Da gab es dann Spezialsendungen wie Paroktikum mit Lutz Schramm, der also diese Bands vorgestellt hat und da wurden diese Bands dann der jüngeren Generation, der um 1970 geboren, dann plötzlich bekannt. Und die haben dann festgestellt, ach, es gibt ja nicht nur coole Bands im Westen, sondern es gibt ja auch coole Bands im Underground im Osten. Und vielleicht sollte man da mal zu einem Konzert gehen.
Ich habe auch nochmal in den alten Playlisten der Paroktikum-Sendungen gekramt und das 1986 wurde da auch schon Joy Division gespielt und eben dann aber auch sowas wie Rosengarten irgendwann und das hat dann vielleicht auch so einen Blick geschärft und auch so eine Vertiefung gebracht, weil im Fernsehen und Radio waren ja doch auch oft die bekannteren Gruppen dann, also bei mir war das so Culture Club und Boy George, von dem ich auch beeindruckt war zum Beispiel. Ja. Da hat man so diese bekannteren Sachen gesehen und vielleicht auch den Stil oder die Frisur und die Kleidung und dann hat man ja bei vielen vielleicht auch später dann so eine Vertiefung versucht, dass man dann doch auch so die insidermäßigeren Bands versucht hat kennenzulernen, Joy Division oder so. Ja, wie war das, denkst du, wie ist man dann dazu gekommen, sich so tiefer dafür zu faszinieren?
Ja, das ist natürlich, das sind ja alles letztlich immer sehr, sehr individuelle Entscheidungen. Also da gab es natürlich auch Gruppendynamiken, aber letztlich war das so von jeder einzelnen Person so die Entscheidung, so höre ich jetzt die Musik oder die oder habe ich nicht nur The Cure auf meiner Kassette, sondern höre ich auch zum Beispiel Aha oder sowas. Die Musikgeschmäcker sind ja extrem verschieden. Und das hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man eben dann feststellte, nachdem man so auf der Schuldisco noch so zum aktuellen westlichen Chartpop getanzt hat, dass man dann so mit dem Älterwerden so dann mitkriegte, so irgendwie möchte ich doch mehr so meine Individualität bestimmen und dann möchte ich eben nicht mehr quasi so zu dieser Masse gehören oder das oder zu dem tanzen oder das hören, was alle hören, sondern man hat dann schon so eine individuellere Note gesucht. Und da passte eben gerade so eine Subkultur, wo es eben auch darum ging, mit seiner Kleidung auch zu zeigen, dass man sich so aus den gesellschaftlichen Normen ausklingt und dass sich das auch ja nicht jeder traut, so die Haare so hoch zu tupieren oder so die Seiten abzurasieren und dann so einen Bürstenhaarschnitt und sowas zu machen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Mut zu tun und auch dann so mit so einer inneren Überzeugung, dass man sagt, so, ich möchte jetzt allen zeigen, dass ich zu dieser Subkultur gehöre. Also es ging immer so in zwei Richtungen. Einmal so nach innen, dass man so selber irgendwie ein Feeling für diese Musik hatte und für diese Attitüde auch dieser Subkultur und auf der anderen Seite eben nach außen, dass man eben auch zeigt, dass man gehört wirklich dazu. Und das ist eben so ein Prozess, der sehr individuell ablief. Manchmal war das ja dann auch so, dass dann Leute die eine Woche meinten, sie sind harter Krufti und dann einen Monat später waren sie plötzlich Billy Idol Fans und liefen rum wie Billy Idol und dann noch einen Monat später liefen sie wie Skinheads rum. Also solche Fälle gab es ja auch. Also das war auch alles immer im Wandel und ein stetiger Prozess.
Ja, nicht ganz unwesentlich für dieses finstere Lebensgefühl war ja auch der passende Kleidungsstil und die korrekte Frisur. Welche Rolle hat in der DDR denn die Improvisation dabei gespielt und das Selbermachen von Kleidung und Frisuren?
Ja, also das war natürlich der ausschlaggebende Punkt, der auch die DDR von Westdeutschland unterschieden hat, weil es gab ja in Westdeutschland dann so ab Mitte der 80er Jahre ja so Mail-Order oder Szene-Geschäfte, wo man diese Klamotten gegen entsprechendes Geld mühelos kaufen konnte und das gab es ja alles in der DDR nicht. Und auch die Einfuhr dieser Klamotten aus dem Westen war natürlich sehr schwierig, weil man musste dann irgendwie Westverwandtschaft haben, die mussten dann auch noch genug Geld haben und so weiter. Also war man in erster Linie darauf angewiesen, zu gucken, was gibt es in der DDR, was gibt es im Kleiderschrank meiner Eltern, was kann ich in die Färberei bringen, dass es dann schwarz ist, so was kann ich mir selber schneidern oder schneidern lassen, dass es dann irgendwie so aussieht wie die Dinge, die man auf dem Bravo-Poster gesehen hat. Und das hat also unheimlich viel mit Kreativität zu tun und war natürlich dann auch so ein Gradmesser. Also hatte man da wirklich Bock drauf und war man dann eben wirklich da hinterher, dann hat man eben auch da viel Zeit investiert, um eben diese Klamotten zu kriegen oder irgendwie dann auch wieder so ein Netzwerk zu spinnen, um rauszukriegen, so wo gibt's, in welchem Geschäft in der Stadt gibt's gerade mal wieder schwarze Hemden zu kaufen und sowas.
Wie hat denn nur der Staat auf diese gefährlich aussehenden Individuen reagiert, die sich nachts auf Friedhöfen rumtreiben?
Ja, also das Das kann, also man kann da nicht so sagen, so der Staat an sich, sondern so diese, die ostdeutsche Gesellschaft hat da sehr unterschiedlich drauf reagiert. Also zum einen ist es so, dass so die FDJ zum Beispiel, also diese staatliche Jugendorganisation, die fand das natürlich auch befremdlich, hatte aber trotzdem immer noch so das Bedürfnis oder das erklärte Ziel, so möglichst alle Jugendliche zu umarmen und sie irgendwie so in die FDJ-Arbeit einzubinden. Also da gab es jetzt nicht so per se Ablehnung von denen, sondern sie hatten irgendwie, die hatten immer so gehofft, das hatte ja nicht nur was mit Groovies und Wafern zu tun, das passierte ja auch dann gerade den Hip-Hop-Klicken, die dann so Breakdance machen und so, dass also da einerseits der Staat versucht hatte, die irgendwie so in ihre Norm einzubinden. Auf der anderen Seite gab es eben dann zum Beispiel die Staatssicherheit, die ja schon frühzeitig seit den frühen 80er Jahren oder auch davor schon jegliche Art von autonomen Jugendgruppen immer argwöhnisch beobachtete, überwachte und dann eben auch bei diesen Subkulturen dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wie eben zum Beispiel Gruftis und Wafer oder eben auch Punks, Heavy Metal und Skinhead, dann dort versuchten, viele Informationen zusammenzutragen, zu gucken, wer sind da die Protagonisten und wie kann man irgendwie verhindern, dass sich diese Jugendlichen abends irgendwo im Park oder auf der Straße treffen und dort einfach nur ihr Ding machen. Also das war etwas, was die Staatssicherheit oder auch die Volkspolizei nicht wollte. Sie wollte nicht, dass die Jugendlichen sich einfach autonom und selbstbestimmt treffen und sich mit sich selbst beschäftigen, sondern sie wollten, dass die irgendwo in einer Schularbeitsgemeinschaft oder in einem Sportverein oder in einem FDJ-Jugendclub zusammensitzen. Und dann hat man natürlich auch, dann gab es natürlich auch Ablehnung durch die Lehrer teilweise, also über die Schule. Manche haben das auch eher toleriert oder haben resigniert. Und auf der anderen Seite auch diese Medienlandschaft in der DDR hat diese Subkulturen ja weitestgehend ignoriert. Texte über westliche Subkulturen waren eher so abfällig formuliert. Da sind also so gerade so diese Magazine, so Neues Leben und Melodie und Rhythmus, so gerade in der ersten Hälfte der 80er Jahre so überhaupt nicht damit klargekommen, was jetzt Punk und New Wave ist. Auf der anderen Seite dann DD64, dann auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, die sich diesen Subkulturen gerade auch von der musikalischen Seite her sehr offen zeigten. Deswegen gab es ja auch so viele Spartensendungen, Spezialsendungen, auch Tendenz Hard bis Heavy, so wo die Heavy Metaler ihre Musik gehört haben, dann eben Paroktikum mit Lutz Schramm, Electronics, wo elektronische Musik gespielt wurde. Und das war also so ein Lavieren zwischen nicht erwünscht sein, Repression, Duldung und dann eben auch quasi schon Förderung dieser Subkultur.
Irgendwann gab es auch eine größere Sichtbarkeit, nicht zuletzt auch durch die anderen Bands. Ich erinnere mich, glaube ich, dran. Ich selber habe ja damals in Kassel gelebt, im Westen, also, und habe damals mal zufällig das DDR-Fernsehen eingeschaltet. Und da war dann so eine Serie, wo eine Waferin im Wartezimmer eines Arztes mit ihrer Ratte auf der Schulter saß in irgendeinem DDR-Serie. Ja. Das war eigentlich sehr interessante Erinnerung, weil man wusste ja auch nicht so viel im Westen über die Subkulturen der DDR. Ja. Und aber auch sichtbar waren die Wafer und Gruftis natürlich wegen ihres abweichenden Äußeren, auch vielleicht für Nazis und ordnungsliebende Bürger. Es kam ja auch dann zu Angriffen mitunter, zum Beispiel auch beim Secure-Konzert 1990 in Leipzig, aber wahrscheinlich auch schon vorher. Hat sich daraus in Teilen der Szene auch eine antifaschistische Einstellung verstärkt, also das Gefühl, sich selber gegen diese Entwicklung wehren zu müssen?
Also es ist so, gerade so diese Neonazi-Klicken gab es in der DDR so sichtbar ab 1987. Das war, es gab natürlich auch schon in den 70er Jahren rechte Fußballfans, es gab gewalttätige Fußballfans, es gab gewalttätige Mettler, es gab ja auch beim Fußball diese so Nazi-Parolen, die da gerufen wurden und so ein Kram. Also das kam nicht aus dem Nichts, aber es wurde dann plötzlich auch zu so einer Subkultur, also so rechte Skinheads und Faschos, die dann so auftauchten und gerade in den Gruftis oder auch eben auch in den Punks eben so in Anführungsstrichen so undeutsche Jugendliche fanden und der Meinung waren, sie müssten die irgendwie verprügeln. Und das war eine Sache, mit der die Szene erstmal komplett überfordert gewesen ist. Also man kann eigentlich festhalten, dass gerade so Gruftis bis nach dem Fall der Mauer eigentlich entweder weggerannt sind, sich irgendwie, also so eigentlich, ja, entweder sind sie weggerannt vor Faschos oder sie haben eben aufs Maul gekriegt, oder sie haben sich zurückgezogen, sodass sie eben nicht mehr so auffällig draußen rumgelaufen sind. Und dann gab es noch so das Stockholm-Syndrom, sie sind selber Faschos geworden, so das gab es auch noch. Und das war wirklich eine sehr kuriose Sache. Also es war diese lähmende Angst vor der Nazi-Gewalt, da gab es ja auch viel Geschichten, Gerüchte, die man sich darüber erzählte, die also diese Lähmung noch, diesen Mythos verstärkten. Und dann mit dem Fall der Mauer, dann erst bekam man eigentlich so mit, es gab natürlich immer noch so Einzelfälle, auch gerade Punks, die natürlich auch dann mal Faschos aufs Maul gehauen haben oder so, aber das hatte alles noch bis auf ganz wenige Ausnahmen, so ein bisschen Ost-Berlin, bisschen Potsdam, wo also auch schon vor dem Fall der Mauer es Leute gab, die gesagt haben, so wir müssten so nach westdeutschem Vorbild vielleicht so eine Antifa gründen, war das eher kein Thema. Und das passierte dann, glaube ich, erst dann so nach dem Fall der Mauer, wo dann eben auch so sich alles plötzlich so über Nacht politisierte und eben auch so in starke Richtungen irgendwie entwickelte, wo ja auch sehr viel von der Subkultur nochmal völlig neu umwirbelt wurde. Also die einen haben sich einfach jetzt nur die schönen Klamotten gekauft und ein Auto, damit sie nicht mehr mit der Straßenbahn fahren mussten, wo sie vielleicht Faschos begegnen konnten, und haben sich quasi da so eingeigelt und ihr Ding gemacht. Andere sind da völlig von der Szene abgesprungen. Und also ich würde eher sagen, so die wenigsten haben dann so ein politisches Bewusstsein entwickelt, dass man quasi, gerade was so die rechte Gewalt angeht, man sich eben nicht auf den Staat verlassen kann, auf die Polizei, die ja eigentlich das Gewaltmonopol hat und den Auftrag hatte und hat, alle Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sondern dass man dann eben dann gesagt hat, okay, wir müssen uns selber organisieren und müssen selber irgendwie gegen Nazis aktiv werden. Also das ist doch eher so nach meiner Einschätzung in der Minderheit gewesen.
Wobei es ja wahrscheinlich auch irgendwie so schwer identifizierbare Vermischungen zwischen Punk und Wave gab. So R80 haben ja auch irgendwann mal in Leipzig 89 schon gespielt, und wahrscheinlich kann man das auch vielleicht manchmal gar nicht so genau auseinanderhalten, dass Fans Joy Division gut fanden und vielleicht äußerlich doch als Punks rumgelaufen sind und sich irgendwo anders. Also die Vermischungen sind oft schwer auseinander zu dividieren vielleicht. Aber ich wollte auch fragen, ja, nach Leipzig, wie hat sich das in Leipzig denn ausgedrückt? Was gab es in Leipzig für Treffpunkte vielleicht? Und wie hat sich das denn entwickelt, bis es dann 1992 im Eiskeller schließlich zum ersten WGT kam?
Ja, also die Szene in Leipzig war zu DDR-Zeiten eher so über die Stadt verteilt. Also es gab das Haus Auensee ist so Mitte der 80er Jahre ist es als Disco wieder eröffnet worden, ist ja so ein alter Vergnügungssaal aus der Jahrhundertwende gewesen, und dort trafen sich dann so, glaube ich, schon auch so ab 85, 86 relativ viele Leute, die so auf diese New Romantic, New Wave standen, auch so Deepish Mode Fans, The Cure Fans. Und das war auf jeden Fall so ein Hotspot, auch generell so Discos in der Innenstadt. Da gab es auch das Schauspielhaus, Diskothek Schauspielhaus, wo auch so ein paar Deepish Mode-Fans rumhingen. Es gab eine Clique, die in der Mädler-Passage, dort am Eingang zum Auerbachs Keller sich traf oder so ein bisschen durch die Stadt flanierte. Und dann gab es auch so in den Stadtteilen, so, also ich weiß das ja selber noch, also bei mir, ich bin ja in der Südvorstadt groß geworden, und wir waren da so eine kleine New Wave Clique, so quer gemischt, so aus Deepish Mode, The Cure und die Ärzte-Fans, und das waren so eher so die Treffpunkte. Also die Szene war da sehr vielschichtig, so weit verbreitet, und man kannte sich eher wenig untereinander. Also es gab natürlich schon Netzwerke, dann eben auch, man traf sich dann eher dann mal dann so ab 88, als dann so mehr Konzerte von den anderen Bands stattfanden, dass dann plötzlich so in so einem Konzertsaal dann Punks, Gruftis, Wafer und so zusammenkamen. Das stellte man dann schon fest, dass dann so eine quasi nochmal so eine aus verschiedenen Teilszenen nochmal so neue Leute zusammenkommen, und diese Netzwerke, die dann so entstanden sind, die waren dann auch so gerade für die Wendezeit dann wichtig, und gerade so die Gruftis in Leipzig haben dann dort an der Karthaufnitzstraße unweit des neuen Rathauses, da gab es eine Villa, die gehörte zu DDR-Zeiten irgendwie, das war so die Kreisleitung oder Bezirksleitung der FDJ, Und das hat sich da relativ schnell gewandelt, irgendwie zu so einer Art Jugendclub mit Sozialarbeitern und sowas. Und da hatte dann so eine Krufti-Clique den Keller okkupiert. Und so der Villa-Keller war dann so ab 1990 so für ein, zwei Jahre so der Treff, wo es dann eben auch so Krufti-Disco gab. Und natürlich auch immer mit entsprechenden Nazi-Überfällen. Und deswegen sind ja dann auch die Leute, die dann dort diese Diskos gemacht haben, dann eben nach Connewitz ausgewichen, so ins Conne Island. Also die nannten sich damals Moonchild, das war also Sandro Standhaft und Michael Brunner, die dann eben später auch dann das erste Wave Gothic-Treffen in Leipzig initiiert hatten mit ihrem Freundeskreis, was ja dann Ende Mai 1992 im Conne Island stattgefunden hat.
Wo ja dann durchaus auch ziemlich viel Unterschiedliches lief. Und du selber hast eigentlich auch ab 89, glaube ich, in einer etwas durchaus auch melancholischen Punkband Parole Emil gesungen und später bei Believe in Folter und noch anderen Bands. Wie häufig denn waren denn vielleicht dann in der Praxis doch so undogmatische Mischformen, dass man Depeche Mode gut fand und aber trotzdem auch Punk gemacht hat? War das vielleicht doch häufiger?
Na, das hatte was damit zu tun, dass man all die Musik, die man aus dem Westradio oder dann von den Platten seiner Lieblingskünstler gehört hat, dass man dafür bestimmte Instrumente brauchte, die man als Teenager in der DDR sich entweder nicht leisten konnte oder es gab sie einfach schlicht nicht zu kaufen. Also ich hätte natürlich gerne 1989 viel lieber Synthie-Pop gemacht, aber es gab einfach keinen Synthesizer zu kaufen. Und die einzige Möglichkeit war quasi so back to basics zu gehen und dann eben Punk zu machen. So kam ich persönlich damals meiner ersten kleinen Schüler-Punk-Band. Und das hat sich eben dann auch sehr schnell gewandelt. Wie gesagt, solche Szenen sind ja auch sehr dynamisch. Also man hört das eine Jahr die Musik, dann entdeckt man eine neue Band. Und so war das eben dann auch gerade mit dem Fall der Mauer, wo dann plötzlich so alle so Zugang zu den ganzen Schallplatten hatten. Nicht nur zu den Platten, die man immer schon mal gerne haben wollte, sondern auch die neu erschienen. Und gerade DD64 hatte sich ja dann auch in der Wendezeit zu einem wirklich tollen Radiosender für junge Menschen etabliert, wo es tolle neue Spartensendungen gab. Und also mich persönlich hat dann eben gerade die Sonntagsspätvorstellung mit Ronald Galenzer extrem geprägt, wo dann so ganz viel Bands gespielt wurden, die auch so dieses melancholische Feeling wie die Bands aus den 80ern hatten. Also auch so, die klangen auch so ein bisschen so wie Joy Division, wie Cocteau Twins und wie The Cure. Aber die liefen nicht mehr so rum, sondern die hatten andere Klamotten. Und das ist dann später so unter dem Begriff Britpop auch zusammengefasst worden. Oder damals nannte man das auch so Shoegazer-Musik und so diese Dinge, Noise-Pop oder Dream-Pop und so. Und das war dann so die Musik, die für mich eigentlich so die Weiterentwicklung meiner musikalischen Sozialisation der 80er Jahre gewesen ist.
Konnte man wahrscheinlich auch noch leichter umsetzen, als eben so zu klingen wie Depeche Mode.
Ja, ja und irgendwann, also gerade, wo wir gerade so bei der persönlichen Geschichte sind, irgendwann hat natürlich dann eben auch mich Depeche Mode nicht mehr so abgeholt, wie das vielleicht noch Mitte der 80er Jahre passiert ist. Und es ist ja auch so, es gibt ja so viele, unfassbar viele gute Bands und da sollte man sein Herz nicht nur an eine Band verschenken. So, das Leben ist viel zu lang für nur eine Lieblingsband.
Genau, und die DDR war auch größer als Leipzig und Berlin. Und wie würde denn vielleicht so eine DDR-weite Landkarte des düsteren Wave-Aktivismus der 80er Jahre aussehen? Gab es da wirklich nur die Metropolen oder war auch viel in den kleineren Städten?
Nee, also diese Subkultur gab es schon quer durch die DDR. So, das war halt unterschiedlich ausgeprägt. Die einen haben das mit ihren Frisuren ein bisschen wilder getrieben, die anderen haben sich vielleicht nicht so getraut. Aber das war schon sehr, sehr weit verbreitet. Also Depeche Mode war ja eh eine sehr beliebte Band in der DDR, die also quer durch die DDR viele, viele Fans hatte und auch viele Fanclubs hatte. Und The Cure war eine nicht weniger beliebte Band und hat eben auch sehr viele geprägt. Und ich würde mal so sagen, also es ist natürlich so, dass gerade so eine Metropole wie Berlin oder eben auch so wie Leipzig, Chemnitz, Dresden, dass da schon viele es gegeben hat. In manchen waren es vielleicht ein bisschen weniger, aber es gab überall diese Klicken. So, also da kann man jetzt nicht sagen, dass also in Rostock niemand The Cure gehört hat oder so, sondern das war wirklich quer durch die DDR.
Ja, das Buch besticht auch durch durchaus komische Anekdoten, wie zum Beispiel eure Recherche, ob es jetzt wirklich Gruftis gab, die damals in Särgen geschlafen haben. Also wie war das nur? Gab es wirklich Gruftis, die in Särgen geschlafen haben?
Ja, also das ist so ein Punkt, diese Geschichte, auch die da im Buch erzählt wird, dass man eben gehört hatte, hätte in Krufti einen Sarg in seinem Zimmer und hätte drumherum Rasen gepflanzt, die kenne ich schon aus DDR-Zeiten, diese Geschichte. Und ich habe dann im Zuge der Recherchen eben dann wirklich alle Leute, die ich kannte, so gefragt, und alle, ja, die Geschichte kenne ich auch, ja. Und dann aber immer, wenn man dann nachfragt, ja, hast du das wirklich gesehen oder hast du es nur erzählt bekommen, haben es eben immer alle nicht gesehen. Und also das heißt, ich gehe davon aus, dass es eher, also dass diese konkrete Geschichte eher nicht wirklich gestimmt hat. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass nicht wirklich jemand sich einen Sarg besorgt hat und da drinnen geschlafen hat, aber wie ja auch erläutert, es ist ja kein sehr bequemes Bett. Es ist sehr klein, also das sieht vielleicht mal für eine Fotosession cool aus, aber ich glaube, so für den täglichen Gebrauch ist das nicht wirklich was, was man praktiziert. Und aber immerhin habe ich dann eine Zeitzeugin gefunden, die also mir bestätigen konnte in Potsdam, dass ihre Freundin hatte einen Sarg in ihrem Zimmer stehen als Dekoration. Also sowas gab es dann also auch wirklich. Ich glaube, in Westdeutschland war das vielleicht noch ein bisschen weiter verbreitet. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen was, wo sich Leute gerne, gerade so Außenstehende, so die Bravo, das Magazin oder auch so andere Magazine, sich da so ein bisschen so dran erschauern an solchen Fantasien oder solchen Geschichten. Denn das war ja nun nicht das Wichtigste der Subkultur, dass man irgendwie einen Sarg zu Hause stehen hat.
Ja, am besten hatten wir natürlich alle Särge in unseren Schlössern stehen. Also das war auf jeden Fall so. Ja, das ist jetzt ja auch ein Buch, was vielleicht in der Arbeit daran zeitlich begrenzt war. Hättest du gerne noch weiter geforscht an bestimmten Teilaspekten, vielleicht so die Oral History noch mehr laufen lassen?
Ja, natürlich kann man so eine Geschichte noch endlos weitererzählen. Man hätte auch noch endlos weiter in die Tiefe gehen können, aber wir hatten uns relativ schnell dann festgelegt, wir wollen diese Geschichte nur bis 1992, nur bis zum ersten Wave Gothic Treffen erzählen. Also zum einen, weil das quasi nochmal so einerseits so der krönende Abschluss der DDR-Szene war, nämlich Leute aus der DDR initiieren ein Treffen, was es auch jetzt noch 30 Jahre später gibt. So auf der, und andererseits eben auch der Beginn ist das erste Treffen von vielen weiteren, die da folgten. Und aber die Geschichte des WGTs ist ja eigentlich nochmal eine eigenständige Sache. Und wir wollten ja jetzt nicht nur die Geschichte des WGTs erzählen. Und letztlich ist man ja bei einem Buch dann auch trotz alledem ein bisschen beschränkt bei den Seitenzahlen. Das Buch soll ja auch noch einigermaßen bezahlbar sein. Deswegen muss man dann an bestimmten Punkten dann auch sagen, okay, natürlich könnte ich jetzt noch 5 oder 10 weitere Leute interviewen und mir noch viele spannende Geschichten erzählen lassen. Aber irgendwann muss man dann mal aufhören damit, und wir hoffen schon, so dass wir es geschafft haben, wenn wir auch nicht jede schöne Geschichte wiedergeben konnten, die es damals in der DDR gegeben hat, aber dass man trotzdem so einen Überblick hat und mal so eintauchen kann so in dieses Lebensgefühl, was es eben damals im Osten gegeben hat, in den späten 80ern.
Ja, die zeitliche Begrenzung auf DDR und kurz Nachwendezeit ergibt ja auch halt einen reichen Fundus an sehr schönen Fotomotiven, also in Schwarz-Weiß, und auch sehr schöne Motive der DDR sozusagen, Waferinnen vor riesigen Wohnblocks und so weiter. Also auch die Fotos machen das Buch so ein bisschen aus. Habt ihr da auch sehr viele Fotos gesichtet?
Ja, selbstverständlich. Also das haben wir ja vorher auch schon mit unserem Vorgängerbuch Behind the Wall, die Beschmut Fankultur in der DDR gemacht. Und das war uns diesmal auch natürlich wieder in Bedürfnis, da in Archive hinabzusteigen. Und ich hoffe, dass wir eine schöne Auswahl getroffen haben.
Wie geht's jetzt weiter mit der Lesetour? Seid ihr auch nochmal in Leipzig zu sehen dann?
Also wir sind in Leipzig, beziehungsweise ich bin in Leipzig zum Wave Gothic Treffen. Da gibt es jetzt zwei Termine, die feststehen. Einmal am Freitag, das ist glaube ich der 3. Juni. Da bin ich direkt auf dem Accra-Gelände nachmittags 16:30 Uhr. Und am Samstag, das ist also dann der 4. um 14 Uhr, dort am Dietrichring, also in der Innenstadt, also nicht direkt in der runden Ecke, sondern im Nebengebäude, wo das Archiv der Stasi-Unterlagen sich befindet. Das ist dann eine Veranstaltung, die nicht an das WGT-Bändchen gebunden ist, wo also jeder hingehen kann. Er muss noch bei Zeiten da sein, weil da gibt es keinen Kartenvorverkauf.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Sascha Lange, zusammen mit Dennis Burmeister, Autor des Buchs Our Darkness, Gruftis und Wafer in der DDR, wie gesagt, im Ventilverlag zu bekommen und auch in ausgesuchten Leipziger Buchhandlungen wahrscheinlich ganz gut zu bekommen. Und oder hast du noch abschließende Worte? Haben wir noch was vergessen?
Nee, also das Buch ist halt überall bestellbar, sowohl online als auch beim lokalen Buchhandel um die Ecke. Und im lokalen Buchladen um die Ecke ist es halt innerhalb von einem Tag da, also an einem Tag bestellt, am nächsten Tag abholbar. Das bietet halt Amazon nicht.